Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Tamawong Podcast-Episode. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Unsere heutige Episode handelt von der Thematik, wir nennen das so im Arbeitsthema, zwischen Sicherheit und Entwicklung. Wir wollten heute mal darüber sprechen, über so ein klassisches Paradox, was wir oft erleben, auch im Training, aber auch in so Beratungssituationen und im Alter natürlich auch. Wenn ich zum Beispiel, ich muss mal dran denken, wenn ich jetzt Menschen zum Beispiel eine Übung beibringe, so, zum Beispiel eine Qigong-Übung, aus Gründen, dass wir vielleicht sagen, oh, mir geht es irgendwie nicht gut, und ich sage dann, ja, mach mal die und die Übung, dann gibt es natürlich immer die Situation, wenn ich danach frage, wie läuft es denn mit der Übung, dass jemand dann sagt, ah, die habe ich abgebrochen. Ich sage, oh, warum? Ja, ich habe die gemacht irgendwie und die hat sich nicht gut angefühlt. Und da kommen wir zu diesem Paradox, was wir beide heute diskutieren wollten, nämlich wir sagen ja einerseits und was wir für sehr richtig wichtig halten, dass wir natürlich große Verfechter sind, wir reden ja immer von Selbstannahme und Selbstehrlichkeit und sowas, dass man natürlich seine eigene Wahrnehmung, seine Gefühle ernst nimmt. Große Voraussetzungen würden wir beide unterschreiben, ne Felix?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und dass wir eben, das wollen wir fördern, dass wir eben nicht in vornherein gleich sagen, oh, was ich da fühle, ist bestimmt Quatsch, gar nicht erst ernst nehmen, sondern nein, wir wollen das ernst nehmen. Die Frage ist aber, was mache ich mit dem Gefühl? Nämlich, wenn ich dann also fühle, oh, die Übung fühlt sich irgendwie komisch an oder schlecht oder unangenehm, tut weh. Wir wollen heute ein bisschen drüber reden, dass es wichtig ist, dass man das Gefühl annimmt, ja, ernst nimmt, ja. Aber dass es nicht automatisch heißt, dass ich dann den Prozess, den ich gerade mache, die Übung hinschmeißen muss und darüber reden kann, wie gehe ich dann damit um. Es gibt natürlich tausende andere Situationen, wo, wenn man merkt, was sich fühlt sich nicht gut an, muss ich es auch lassen, natürlich. Ne? Wenn ich ein Feuer fasse, das so heiß, dann muss ich die Hand rausnehmen. Ne? Aber es gibt in ganz viele Situationen, wo das komplexer ist. Und das wollten wir uns heute vorknüpfen, dieses Thema.
Ich glaube, das hat auch jeder so mit seinem persönlichen eigenen Training. Also ich glaube, gerade jetzt so, wo man sich so vielleicht Vorsätze macht zum neuen Jahr oder wenn ich einfach nur in die normalen Kurse gucke und wir Übungen dort vor Ort machen, aber auch welche zu Hause, dann gibt es immer Übungen, die in dem Moment sich nicht so angenehm anfühlen. Sei es Tiefstehen, Liegestütz, irgendwelche anstrengenden Übungen. Mhm. Und da steht also besonders bei Kindern, die sind ja dann in dem Moment auch vielleicht mehr im Jetzt, die hören dann einfach auf.
Ja, genau.
Weil sie dann einfach sagen, okay, das ist unangenehm. Manchmal ist ja auch die Grenze sehr, sehr fließend zwischen, ah, das tut weh und das ist anstrengend. Also die kennen manchmal diesen Unterschied auch gar nicht so genau. Die sagen, das tut weh, aber dabei ist es einfach nur eine Muskelanstrengung.
Das ist so ein Ausdruck, ne? Dass man sagt, das kenne ich von Kinderkursen auch, dass sie sagen, es tut mir weh und dann frage ich dann, was tut denn genau weh und wie tut es denn weh? Ja, da kommen wir genau dahin. Also die Frage ist, was macht man mit dem Gefühl? Ne? Und nochmal, wir wollen natürlich, dass man Gefühle ernst nimmt. Ne? Wir wollen das nicht diskutieren, dass man das irgendwie wegkaut oder wegdrückt und dann einfach so dich durchbeißt. Auf keinen Fall. Man muss irgendwie damit irgendwie umgehen. Und du hast dieses Thema Schmerz gerade gesagt. Wenn ich Liegestütze mache, ist es ja auch immer anstrengend. Mhm. Aber diese Anstrengung, wie gesagt, könnte ich auch einfach interpretieren als sagen, es ist unangenehm, es tut weh. Könnte ich auch machen. Und deswegen reden wir immer davon, dass solche Liegestütze eine Qualität haben müssen. Und unangenehmer Schmerz, würde ich zum Beispiel sagen, habe ich mir angewöhnt, wenn ich jetzt angenommen, ich würde merken, dass es so ein Gelenk komisch belastet. Wenn ich merke, ich benutze irgendeine Muskulatur nicht richtig, weil ich zum Beispiel schlaff lasse, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter irgendwie, aber dann tut es weh im Gelenk. Das wäre für mich, da würde ich sagen, das ist nicht gut. Das ist ein wichtiges Gefühl, das ich wahrnehme, würde ich sagen, das geht so nicht. Weil wenn ich die Muskulatur richtig benutze und damit das Gelenk erschütze und es ist dann diese Anstrengung, das ist dann kein, wo ich sagen würde, das ist eine unangenehme Schmerzhaftigkeit. Also da muss man unterscheiden und dazu muss man natürlich erstmal auch wieder diese Eigenwahrnehmung entwickeln. Das muss man dann wahrscheinlich auch mit den Schülern, Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen auch diskutieren.
Ja, in so einem Maße, dass es dann auch jeder eben versteht und auch da irgendwie einen Sinn für sich findet. Ne? Wenn wir so sagen, zwischen Sicherheit und Entwicklung, dann steht es also, jeder trägt ja den Wunsch in sich, irgendetwas zu können, besser zu können oder einen Zustand zu erleben. Mehr Gesundheit, mehr Kraft, ich möchte endlich meinen ersten Muscle abschaffen, ich möchte gern das Rad schöner machen, keine Ahnung, irgendwas jetzt mal so ganz banal aus dem Training. Das heißt, das ist dieser Entwicklungswunsch. Und dann gleichzeitig erleben sie sich dann, indem, wenn sie es machen, dass da eine gewisse Trägheit, ich würde nicht sagen, eine Resignierung oder ein Widerstand irgendwie aufkommt, aber trotzdem ist da das Bedürfnis, ach, vielleicht lieber doch nicht. Und das ist ja genau dieses Paradox auch ein Stück weit, oder?
Genau. Ja, genau. Ja, dieses Paradox, was so spannend ist, ist ja, wenn man mal zurückkommt zu diesem Beispiel, was wir gesagt haben, wo dann jemand eine Übung macht und dann ist nicht angenehm und dann bricht er ab. Was da im Genommen passiert, ist ja nicht nur, würde ich sagen, in jedem Falle, und deswegen ist das Thema, finde ich, so spannend, dass man sagt, oh, das ist jetzt einfach nur, dass jemand so was Unangenehmes nicht aushält, sondern es hat was zu tun, eine Verunsicherung nicht auszuhalten. Weil, wenn wir sagen Sicherheit, dann hat das was so mit Stabilität, mit Kontrolle, mit Vorhersagbarkeit, ja. Und Bewegung, Entwicklung, was du gerade sagst, ne, so verändern und auch Ziele haben und so, macht aber erstmal instabiler, hat irgendwas mit Kontrollverlust auch zu tun und irritiert auch irgendwie und kann sich eben auch erstmal komisch anfühlen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand eine Übung macht und dann merkt man, oh, es fühlt sich ja total, tut hier weh, da weh, ein Zwack da, das verunsichert zuallererst auf einer Achse auch. Also ich will immer nicht jedem unterstellen, dass er dann einfach sagt, er hält das nicht aus, sondern das macht unsicher, weil er dann denkt, oh, wenn das jetzt hier wehtut, vielleicht tue ich mir damit nichts Gutes, vielleicht schade ich mir damit. Und das spielt dann natürlich vielleicht auf einer anderen Achse auch noch dem sogenannten inneren Schweinehund in die richtige Spalte, der dann sagt, oh ja, dann kann ich aufhören, weil das ist für sich eh nicht ungenommen. Also kommen so zwei Sachen gegenseitig, die sich dann so ungünstig für mich entwickeln. Aber diese Unsicherheit, da braucht es was. Da brauchst du nämlich wieder den Dialog im Grunde. Und deswegen sage ich ja zu Schülern, wenn die jetzt zu Hause oder Klienten diese Übung bekommen, denen hoffe ich ja mal, dass sie sich dann melden, wenn die an diesem Punkt sind. Ja, also ich habe ja sogar, dass ich sage, wenn Leute Übungen lernen, meistens geht es so eine Woche, fühlen sich wohl und dann nach einer Woche kommt so ein Zusammenbruch. Das kennst du auch, Felix, oder? So nach circa einer Woche.
Total.
Ja, genau. Und dann sage ich immer, dann müsst ihr kommunizieren.
Das ist, was du sagst, weil ich glaube, auch genau der Punkt, wenn man dann nicht in den, du hast es genannt, Dialog, wenn man nicht in den Austausch dann geht, dann bleibt man ja für sich und dann bestätigt man sich ja selber auch immer viel mehr. Genau mit diesem Anspruch, na, ob das jetzt überhaupt gut ist, das, also wenn es so, ich habe das jetzt schon 5 Tage lang probiert, es war jeden Tag doof, dann sollte ich es lieber lassen. Und ich finde, wenn man dann aber wirklich in diesen Austausch geht mit jemand anderem, in diesem Fall dann ja mit dir oder mit uns, dann kann man etwas schaffen, weil dann kann man sich austauschen und man merkt dann plötzlich, dass jede Veränderung wie eine Art von Baustelle ist. Und jede Baustelle hat einen gewissen Baustellenlärm. Es ist irgendwie unangenehm. Also ne, optisch ist es nicht so toll, es klingt auch nicht so gut, riecht vielleicht auch komisch, aber trotzdem ist es wichtig, wenn ich mir sage, okay, ich möchte diese Baustelle haben, weil danach etwas entsteht, was ich dort haben möchte.
Das
Das
ist
heißt,
ja
es
genau
kommt
dieses
dann.
Paradox, ne?
Dann ist die Frage, wie gehe ich, welche Einstellung habe ich dann zu diesem Baustellenlärm, also zu dieser Baustelle dann dort? Und ich finde, indem man sich mit Leuten unterhält und dann erfährt, ah, das ist bei dem anderen auch so, das ist aus Erfahrung gemäß, also die richtige Baustellengröße auch für den Ort und für das, was ich da vorhabe, dann hole ich mir darüber ja quasi Sicherheit. Sicherheit, indem ich dann weiß, dass Veränderung und dieses Unwohlsein, dass das einem höheren Zweck dient, sage ich mal. Oder einem anderen Zweck dient, der irgendwie vielleicht ein bisschen langfristiger ist, was ich gerade nicht so super se sehe.
Genau, und diese Sicherheit, die gibt es ja in der anderen Richtung auch. Es können ja Menschen tauschen sich ja auch aus, auch über ihre Probleme oder sagen wir mal, es können sich auch zwei Leute treffen, sag ich jetzt mal so mit Mitte 40 oder so, und sagt einer, oh, ich habe mal Rückenschmerzen, und dann sagt der andere, ja, ich auch. Und dann sagt er, okay, ist normal. Also das geht auch so lang, ne? Aber du hast das gerade gesagt. Du hast gesagt, es macht eine Art Stabilisierung, ne? Was hast du gesagt? Sicherheit. Du hast Sicherheit gesagt, genau. Genau, weil das gibt Sicherheit, wenn man fühlt, ah, dem anderen geht es auch so. Dann ist es offensichtlich normal, ne? Also diese Normsache, ne? Das ist ja auch bei, Untersuchung so, ne, dass man so, wir gehen ja dann westliche Medizin auch uns so Werte checken und dann freut man sich, wenn die im Normwert sind, aha, die haben alle die Normwerte, dann fühle ich mich wohl, wenn ich genau dem entspreche, was die Norm ist. Und es verunsichert mich natürlich, wenn Dinge aus der Norm raus sind. Was ja auch in dem Ansatz eine sinnvolle Orientierung ist dafür, dass vielleicht was nicht in Ordnung ist. Aber trotzdem ist ja vielleicht auch ein Prozess im Gänge, den man sich angucken kann, der sich zwar schlecht anfühlt, aber trotzdem okay sein kann.
In dem Kontext, kennst du diese, das habe ich vor Ewigkeit mal gehört und es bleibt irgendwie bis jetzt noch diese soziale Leim-Theorie, dass ich mir aufpassen oder genau gucken sollte, was sind so die fünf Leute, die mich am ehesten so umgeben. Weil
Ja,
die sind ja
klar.
dann quasi Teil meines Kontextes und Teil meiner, wie verstehe ich auch so ein bisschen die Welt oder wie gehe ich da so ran. Und wenn ich da jetzt Leute habe, die gar keinen Sport machen und jede Art von Bewegung ist bestimmt, ach, wozu denn? Wir müssen doch eh alle sterben. So. Also warum bewegen? Dann werde ich dann quasi eher dahin zurückfallen können. Ne? Potenzial. Nicht automatisch, aber da steckt so eine Tendenz vielleicht mit drin. Und du hast ja gesagt, wenn du in so einer Konsultation bist und die Leute dann mit dir, dann bist du in dem Moment ja auch ein naher Kontaktmensch. Und dadurch, indem du das dann ja relativierst und dann ja quasi, ne, auch wieder Sicherheit gibst durch einfach deine ganze Erfahrung, dadurch können die das dann ja quasi auch ein Stück weit übernehmen. Also so ein bisschen ihre eigene Verantwortung besser nehmen, weil sie das Vertrauen haben, dass es funktioniert, indem sie aber auch dir vertrauen.
Naja, und das, was du ansprichst, das ist super spannend, weil du hast ja man sagt ja immer so, das klingt so ein bisschen gemein, wenn man sowas sagt, ne? Aber ich meine das jetzt gar nicht irgendwie gemein. Ich sag nur mal, weil wir alle natürlich, wir sind alle Gruppenwesen, ne? Logisch, wir sind alle Gruppenwesen. Wir sagen ja sogar in unserer Philosophie immer, nichts existiert für sich allein. Und schon gar nicht aus sich selbst heraus, sondern alles existiert nur durch und mit Beziehung. Das ist so unser großes Thema mal. Und so gesehen, es ist total eben nicht gemein, wie ich das sage, es ist total normal, dass wir alle dadurch auch natürlich eine Art Gruppenabhängigkeit haben, logisch, ne? Und die ist auch gut und wichtig und schön. Aber es gibt natürlich da wieder alle Dynamiken drin. Deswegen sagt man immer, in so einer großen Menschengruppe gibt es immer so eine Mittelgruppe. Also so eine große Gruppe, die, sagen wir mal, eher sich die Sicherheit holt durch die Anregung von Leuten, die das Risiko für sie eingehen, sag ich mal. Und da gibt es so zwei Richtungen, ne? Da gibt es einmal sagen wir mal, die kleine Gruppe der Leute, die die große Gruppe in Sicht haben und wollen der großen Gruppe auch was Positives. Und dann gibt es auch eine kleine Gruppe, die große Gruppe für sich benutzen als sozusagen Quelle ihrer eigenen, ich will nicht sagen Boshaftigkeit, aber ihrer eigenen Abgrenzung, sag ich mal, ne? Und zwischen diesen beiden Polen ist diese Mittelgruppe so ein bisschen hin und her gezogen. Deswegen, wie du sagst, diese Sozialgruppendynamik, muss man halt gucken, welche Aufgabe fällt mir zu in so einer Gruppe, ne? Bin ich eher so der Stabilisator, was die Mitte ja auch wieder macht? Die Mitte hat ja auch eine Relativierwirkung, ist ja nicht unnütz, sondern diese Mittelgruppe, die relativiert ja und stabilisiert ja eigentlich beide Aspekte und empowert auch wieder beide. Ne? Das ist also sehr komplex eigentlich. Also, wo finde ich mich da? Wie bewusst sehe ich das? Und bin ich in der Situation vielleicht auch mehr der eine Gruppe anregt in eine bestimmte Richtung? Und kann ich die Aufgabe sehen oder will ich die gar nicht? Also, ja, und das macht so eine Gesundheit, also die Bewusstheit darüber macht auch so eine Gesundheit von so einer Sozialgruppe aus.
Also könnten wir irgendwie sagen, zwischen Sicherheit und Entwicklung, da brauche ich quasi so ein bisschen diesen Abgleich zu meiner persönlich wahrgenommenen sozialen Gruppe.
Ja, und das ist, und wenn je mehr diese Gruppen in sich dann halt geschlossen sind, ne, wenn da weniger Ventilierung reinkommt durch eine relative Offenheit aus, umso mehr gibt es dann wieder diese Sicherheit innerhalb der Gruppe, die dann aber am Ende Entwicklung verhindert, ne? Dann habe ich wieder eine Stagnationsgruppe eigentlich und könnte mich aber sehr lange wohlfühlen, weil ich immer denke, oh, alles ist ja gut, alle sind ja meiner Meinung. Und in Wirklichkeit ist es die Superstagnation, die ich gar nicht mitkriege, weil es einfach eine Relativierung fehlt, ne? Also Sicherheit kann auch dann trügerisch sein.
Aber genau, es ist auf jeden Fall ein relevanter Faktor, wenn wir das jetzt so betrachten. Das ist ja nicht der alleinige. Also es gibt ja höchstwahrscheinlich noch mehr. Und einer davon ist ja dann quasi so die Selbsterkenntnis, also die eigene Erkenntnisstufe, so ein bisschen, wie sehe ich mich in meinem Tun, Verhalten zwischen Sicherheit und Entwicklung.
Ja, genau.
Und damit relativiere ich auch Gruppe, oder? Weil die Gruppe ist ja auch ein fließender Prozess irgendwie und entwickelt sich gemessen an dem, was alles darauf wirkt. Und ich bin eben auch ein Teil davon.
Man könnte jetzt auch Gruppen praktisch untersuchen, also man könnte so eine Art Gruppengesundheit untersuchen und gucken, wie ist die Gruppe auch durchlässig gegenüber anderen und Neuen. Und das ist auch so eine Art Faktor für Gesundheit einer bestimmten Gruppe. Ne? So auch wieder genau wie beim menschlichen Körper. Ne? Wie kann man so einen Stoffwechsel sich auch so angucken? Also wenn der Stoffwechsel sehr in Trennung ist, dann wird alles kaputt irgendwann. Aber wenn es eine relative Stabilität gibt und gleichzeitig eine relative Fähigkeit, in Beziehung zu gehen mit außen, ist es halt gesünder. Ne? Und das ist bei Gruppen ganz genauso. Also könnten wir Gruppengesundheit auch untersuchen nach ihrer relativen Stabilität und ihrer relativen Offenheit für anderes. Ne?
So gesehen auch irgendwie eine Art von Organismus, den wir dann da ja auch wie im Kleinen so im Großen.
Ja, oder?
Ja. Ja, ich finde
Naja,
das.
und.
Erzähl du mal.
Nee, sag.
Na, ich wollte gerade nochmal so zwischen Sicherheit und Entwicklung. Die Frage ist ja auch immer, wer stellt diese Frage? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es die Person ist, die die Übung prinzipiell ja machen möchte, weil sie ja mit einem gesundheitlichen Anliegen bei jemandem vor der Tür steht. Und dann das kommt, oder also dann ist ja quasi eigentlich schon Pain da. Gehen wir da dann quasi weiter? Oder ist es einfach nur so ein intrinsischer Wunsch, ach, ich hätte gerne mehr? Weißt du, also ich hätte gerne für 2026 möchte ich gerne eine bestimmte Übung können oder ich möchte gerne dies so und so aussehen, ich möchte abnehmen, ich möchte, keine Ahnung, diese, so irgendein gängiges Vorsatzding.
Ja, da hat man ja wieder so Ziele, ne? Das kann man ja machen. Aber ich finde, wenn man so Ziele hat, dann darf dann das Ziel allein, also wenn ich zum Beispiel sagen würde, du hast gerade zum Beispiel gesagt, wie abnehmen, ne? Und dann sagt, oh, ich will abnehmen. Dann darf das Abnehmen oder das Abgenommen sein als Ziel alleine nicht wirksam sein. Dann wäre es irgendwie komisch. Sondern man müsste sich fragen, welche Beziehungsqualität verändert sich dadurch, in welcher Beziehungsrichtung, einerseits auf dem Weg dieses Abnehmens, also der Weg selber, und auch in dieser Zielvorstellung. Das heißt, ich finde wichtig, dass man nicht erst das Ankommen in dem Ziel als Ziel versteht, sondern wenn ich sage, ich möchte jetzt abnehmen, dann dürfte ich nicht erst, wenn ich das Abnehmziel erreicht habe, dann die Sozialqualität als höher aktiviert haben, sondern ich müsste schaffen, dass wenn ich den Weg beschreite und sage, ich nehme jetzt ab, dann mache ich ja irgendwas anders, um abzunehmen faktisch. Dann mache ich ja was Konkretes. Und das, was ich dann mache, das müsste ich in dem Moment schon in eine bessere Beziehung setzen. Dann ist das Ziel schon erreicht eigentlich. Unabhängig davon, dass es dann jetzt rein messtechnisch nicht erreicht ist. Aber dann ist der eigentliche, für mich wichtigere Hintergrundeffekt der höheren emotionalen Kompetenz und höheren Qualität schon erreicht. Also das müsste ich gucken, was da gerade wirksam ist. Und dann bleibt es ja sowieso ein ewiger Prozess. Ich höre ja nicht auf, wenn ich jetzt abgenommen habe, dann stelle ich ja nicht alle Lebensfunktionen ein, sage, so bleibe ich jetzt, so lasse ich mich jetzt einfrieren, stelle mich in den Schrank. Sondern ich würde dann ja irgendwas machen müssen, wenn ich sage, ja, also dieses Niveau, wir sagen ja immer gerne, das Wort will ich erhalten. In Wirklichkeit muss ich es ja wieder neu, immer neu konstellieren, oder? Und also bleibt der Prozess sowieso am Laufen, also kann ich ihn auch gleich in Beziehung setzen. Das wäre so ein bisschen mein Ansatz hier.
Ja, das heißt, ich frage mich eigentlich, was fehlt mir so im Alltag? Also, wenn ich mich jetzt hinsetzen kann, so in Ruhe und überlege, welche Art von Entwicklungsrichtung möchte ich jetzt einschlagen, um dann quasi aus meiner Komfortzone, aus meinem Sicherheitsblasending so ein bisschen auch mich rauszuentwickeln oder mitzuentwickeln, dann könnte ich ja fragen, okay, welche Qualität fehlt mir nicht nur, also welche wünsche ich mir nicht nur für die Zukunft, sondern welche fehlt mir jetzt sofort im Alltag? Und das
Genau.
könnte ja sowas wie, keine Ahnung, ich möchte mich attraktiver fühlen, ich möchte mich beweglicher fühlen, ich möchte leichter sein, ich möchte spontaner, keine Ahnung, sowas, ne?
Ja. Aber
Dann.
was machst du konkret gleich damit, mit dem Niveau, was du gerade hast? Ich glaube, das ist das Geheimnis.
Ja, genau, also wenn ich jetzt beispielsweise abnehmen möchte, um im Sommer wieder Volleyball am Strand zu spielen, welche Qualität daran finde ich denn gut? Weil es gibt ja auch andere super durchtrainierte Leute, die überhaupt nicht gern Volleyball im Sommer
Ja,
spielen.
genau.
So, dann könnte ich also gucken, okay, du möchtest Volleyball im Sommer spielen können, weil du gerne das Gefühl von Bewegung, Freiheit, du möchtest schnell bewegen können, du möchtest gerne dich unter Menschenmassen wohlfühlen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann könnte man ja gucken, okay, neben dem Training selbst sollte diese Qualität dann auch sofort mit genährt werden. Weil dann bekomme ich sehr schnell diese Bestätigungsschleife und dann habe ich genau das, was du sagst, nämlich dann habe ich diesen Erfolg auch schon im Jetzt und hier.
Ja, genau. Und das ist ein schönes Beispiel. Wenn ich das so, wenn jemand sowas sagt, ich habe sogar ich kenne einen Kumpel von mir, ja, nämlich, der hat da sowas wirklich genau das mal formuliert. Der hat irgendwie gesagt, es wird ja Sommer, ich will ein bisschen abnehmen, weil ich will dann irgendwie an den Strand. Das ist wirklich ein ganz, ich finde, das ist so ein, habe ich schon x-mal gehört, das Beispiel. Das ist völlig was Reales. Und wenn jetzt aber, sagen wir mal, jetzt haben wir, nehmen wir mal an, wir haben es jetzt Januar und der möchte im Sommer Volleyball spielen, wie du sagst. Und, ne, und ich, dann ist wirklich wichtig, finde ich, so, dass ich dann in dem Moment, wenn ich sage, dann esse ich jetzt ein bisschen anders und ich mache jetzt Übungen oder so, wie bringe ich das gleich, wenn ich es mache, in eine Beziehung in dem Moment? Ich glaube, das ist wirklich, das ist der Trick dahinter.
Na, unbedingt. Also wenn ich mir so vorstelle, ich hätte das alles nicht. Dann ist doch so klar, also ich mache da was und dieses Zielbild, was ich da habe, wie ich dort in einer roten Badehose 5 Meter hochspringe und die Angabe, keine Ahnung, mache. Und dann bin ich jetzt aber, bis Sommer sind ja noch ein paar Monate hin. Das heißt, zwischendurch werde ich bestimmt oft an diesen Punkt kommen, wo mein Sicherheitsfelix sich meldet und sagt, guck mal, das macht gar keinen Sinn, was du hier machst. Das fühlt sich so doof an, wenn ich nicht genau das mache, was du gerade gesagt hast. Oder
Ja,
was wir
richtig.
gerade irgendwie gesagt haben.
Ja,
Wenn
genau.
ich diese kleinen Schleifen sehe, also quasi so diese kleinen Level-Ups sehe, das, wofür Volleyball ja steht oder soll mal draußen sein, das habe ich auch jetzt schon ein Stück weit. Ich traue mich jetzt ins Fitnessstudio zu gehen. Mal so. Dann bin ich schon unter Menschen. Okay, siehst du, da habe ich schon einen kleinen Erfolg. Und dann wird es ein Bestätigungskreislauf werden, dass ich da also schon in der richtigen Richtung unterwegs bin und dann. Im Gegenzug dazu, wenn ich das Fitnessstudio als doof ansehe, weil wie gucken mich denn die anderen Leute hier alle an? Und dann könnte das alles so eine Art Bestätigung für das Gegenteil sein, weil ich noch
Ja,
nicht
ja.
das Ziel erreicht habe, deswegen gucken mich die Leute so an.
Ja. Und dann brechen auch viele ab, ne? Also wenn du was du sagst, wenn man diese Jetzt- und Hier-Beziehung nicht macht, dann ist auch der Abbruchgefahr größer, weil man dann wird es vielleicht schon Mai und dann denke ich, oh, ich schaffe das gar nicht, ich schaffe es das nicht mehr. Dann lasse ich es ja, dann kann ich es auch lassen. Also wenn das Ziel die einzige Motivation ist, dass ich also diese Schlankheitsniveau habe im August, keine Ahnung, und ich sehe dann, und wenn das das Einzige ist, dann ist es im Grunde wertlos, weil wenn ich nicht sehen kann auf diesen Schritten davor, was da an Beziehungsmöglichkeit schon da ist, an Qualität, das ist ja die eigentliche Qualität. Das macht mich dann sozusagen unabhängiger von diesem Fernziel, ja, und das ist ja doppelt komisch, weil erstmal, wenn ich das auf diesen Schritten nicht schaffe, dann werde ich wahrscheinlich auch, selbst wenn ich das schaffen würde, das Fernziel, dann auch keinen Beziehungskontakt finden. Das ist ja das nächste Problem, was dann kommt, ne?
Es auch so schön, wo ich gerade so darüber nachdenke, wenn wir so den Bereich Kampfkunst, Kung-Fu, Qigong, all das so betrachten, ist ja dort immer diese Persönlichkeitsentwicklung mit dabei. Der Charakter soll sich entwickeln, es geht darum, auch ein guter Mensch zu werden. Das heißt, das Ergebnis von meinem Training bekomme ich eben nicht erst dann, wenn ich den schwarzen Gürtel habe oder wenn ich die Technik kann oder wenn ich endlich gegen drei Gegner kämpfen kann oder eine Waffe so beherrsche, sondern ich erlebe es, indem ich merke, wie sich mein Alltagserleben, der Umgang mit anderen Menschen, mit anderen, was weiß ich, wie sich das im besten Fall ja schon sofort ändert.
Das ist auch das Nachhaltige, ne? Das ist ja das Nachhaltige, weil wenn ich jetzt denken würde, ich trainiere, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, ich trainiere jetzt so zum Beispiel, damit ich irgendwelche Techniken gut kann. Dann sind wir wieder bei diesem stärker sein als Gedanke, ne? Und dann, das vergeht ja auch. Dann ist ja das, was ich, wofür ich urs trainiere, ist dann irgendwie weg. Und wenn ich aber sehen kann, was du gerade sagst, wenn ich sage, ich fange jetzt an zu, ich bin der totale Anfänger, und ich, dann, was wir immer sagen, ist ja, dass diese Einstellung, die man entwickeln kann, dass ich sage, warum ich eigentlich trainiere, die kann ich ja von Anfang zu einem gewissen Maß umsetzen, wie ich dann mit Menschen umgehe und so weiter. Und das bleibt mir ja. Das heißt, auch wenn ich dann die Technik, die ich mir erarbeitet habe, dann irgendwann so nicht mehr kann, dann habe ich aber keinen reinen Verlust, weil ich ja durch die Beziehungsqualität, die ich erlange, durch das Erlernen der Technik, die aber dann eigentlich irrelevant ist, also zu einem Werkzeug wird, diese Beziehungsqualität, die bleibt aber und die kann ich dann sozusagen weiter anwenden, auch wenn ich zum Beispiel nicht mehr den hohen Sprung schaffe, den ich aber mal geübt habe über 20 Jahre. Oder die Kugel, die ich so weit stoßen konnte, oder den Speer, den ich so weit werfen konnte, den kann ich dann nicht mehr so weit werfen. Aber wenn ich geschafft habe, auf dem Weg, diesen Speer so weit zu werfen, ich jeden Schritt des Weges in eine Beziehungsqualität im Hier und Jetzt umwandle, ist das nachhaltig und wird mir immer bleiben und ich verliere das nicht. Das ist aber da muss ich, wie gesagt, da muss ich klarer sehen, warum ich eigentlich trainiere wieder, sind wieder da, ne?
Und das Tolle ist ja, dass in dem Zeichen für Kung Fu, wir kennen es ja nur als dieses tolle amerikanisch veränderte chinesische Wort Kung Fu, haben wir doch neulich über Schriftzeichen gesprochen,
Ja.
dass das Wort Fu oder dieses Zeichen für Fu eigentlich nur die Menschwerdung, also dieses Hinauswachsen über die eigene Grenze.
Ja.
Dass das so, das heißt, ich möchte als Mensch reifen. Ich möchte als Mensch reifen und da steckt nicht drin, dass ich diese Technik dafür brauche. Die Technik ist, wie du sagst, ein Werkzeug. Aber das Werkzeug, erstens funktioniert es nicht für alle Situationen, zweitens habe ich nicht mal vielleicht die Voraussetzung dafür. Das Werkzeug kann ich weglegen, aber bin trotzdem als Mensch gewachsen.
Genau. Und da muss man sich darüber diskutieren, was man meint mit diesem Mensch wachsen. Ne? Was heißt das? Ne? Und da kann man ja wieder alleine darüber diskutieren, was das bedeutet jetzt. Und da kann ja auch jeder eine andere Meinung darüber haben. Was wir immer diskutieren, ist eben wieder diese Beziehungsqualität, ne? Weil wir sagen, weil wir ja keine Einzelwesen sind, sondern eben auch, ne, dieses Verhältnis haben aus getrennt sein und nicht getrennt sein, also Einzelwesen sein, individuelle Persönlichkeiten sein und gleichzeitig Gruppenwesen sein, und dass das Verhältnis stimmen, dass eben auch sogar das Verhältnis von Trennung und Nichttrennung macht ja nicht nur eine bessere Gruppe Wirkung, sondern auch eine bessere Einzelseins. Es macht ja beides besser, wenn das gut fließt, ne? Und deswegen sagen wir immer, ist diese Beziehungsqualität so ein entscheidender Faktor als Lebensqualität. Und so gesehen, wenn ich das als Fokus habe, was ich als Mensch besser Werdung verstehe, dann kann ich das auch ernten in dem Moment, ne? Und stehe nicht da und denke, naja, ich kann aber den Speer noch nicht so weit werfen, also ich bin da noch nichts wert oder so, ne? Aber darum geht es ja gar nicht. Das ist ganz schwierig, glaube ich, mit dieser Tunnelhaftigkeit, ne? Dass man, also, wie wir schon mal gesagt haben beim Training, man könnte auch immer trainieren, irgendwie besser zu werden, und am Ende reduziert sich damit eigentlich meine Handlungsfähigkeit, weil ich eigentlich alle Probleme dann nur noch löse über das, was ich da gerade trainiere. Ne? Und wenn das ist, also, das wird dann zu einem totalen
Ich engel mich ein, weil
irrationalen.
ich dann alles auf dieses Werkzeug
Ja,
reduziere. Also ich gehe nicht
total.
der. Ja.
Spannend eigentlich, ne? Also, das ist so eine große Gefahr, ne?
Ja. Also ist eigentlich wichtig, dass wir dann. Das ist ja das Tolle bei unserem Training eigentlich, dass wir so vielfältig trainieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jedes Mal alle Facetten da einschlagen, aber dadurch, dass wir verschiedene Ebenen, ne, ein bisschen Akrobatik, also nur Rollenräder oder irgendwie sowas, mal also über Kopf uns bewegen. Dann haben wir Techniken mit Waffen, ohne Waffen, dann Sparring, dann aber miteinander, dann haben wir Dehnung, Kräfte. Also es ist ja so vielfältig, dass wir eigentlich ja schon lernen, dass wir Werkzeuge auch mal aus der Hand legen müssen, um andere zu nehmen.
Ja. Und ich habe schon Schüler gehört, die gesagt haben: Mann, jetzt hast du mit uns Schwert gemacht 3 Wochen, das müssen wir doch jetzt weiter üben. Und jetzt machst du gerade mit uns, weiß ich jetzt, Bogen. Warum machen wir jetzt nicht Schwert weiter? Wir waren auch noch gar nicht gut genug und so. Und das ist so das Ding, weil es in dem Moment, es ging ja gar nicht um das Schwert. Es geht nicht um das Schwert gut werden. Es geht einfach nur, wie du gerade sagst, wir machen mit dem Schwert was und es entsteht dadurch wieder eine Qualität an sich. Und die, das kann man sich so vorstellen, die fließt zu unseren großen Pool so. Und dann nehme ich das Schwert, lege ich weg und dann mache ich vielleicht, wie du sagst, ein bisschen Akrobatik, ein bisschen Rollen. Und dann könnte man wieder denken, oh, jetzt fängt man das an, das kann ich aber auch nicht perfekt. Darum geht es aber gar nicht. Es geht, dass man dann auf einer anderen Blickwinkel wieder mit unserer Gesamtheit umgeht, wo dann der Effekt davon wieder in diesen großen Pool fließt. Also habe ich eigentlich doch eine Art Kausalität trainiert, wenn wir jetzt Beziehungsqualität als Kausalität nehmen, und nutzen diese verschiedenen Tools, mal Bogen, mal Rollen, mal das, einfach als sozusagen als Werkzeug dafür, dieses Hauptqualität zu entwickeln. Und das muss man natürlich sehen oder sich dafür entscheiden. Wenn ich natürlich mich für was anderes entscheide und ich sage, ich will wirklich jetzt einfach nur gut werden mit dem Bogen, dann muss ich das auch trainieren. Ne? Warum auch immer. Und das ist wichtig zu unterscheiden, ne? Und das
Und das wäre auch okay, ne? Das würde ja auch
total.
das Training bereichern, weil jeder von uns versteift sich durch seine Gewohnheiten ja eh in eine bestimmte Richtung. Und das Training ist ja dann dazu da, um genau diese Art von Relativierungsmöglichkeit zu bringen. sei es der normale Alltag, ne, aber das, was ja auch schon eine Spezialisierung ist. Jeder
Ja.
spezialisiert sich ja durch seinen Alltag irgendwie.
Ja.
Und jeder spezialisiert sich vielleicht auch durch sein anderes Hobby. So, und dann ist aber Kung Fu aus unserer Sicht ja die Möglichkeit, das wieder in Fluss zu bringen.
Ja, genau.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken zu dem Typen am Anfang, der vielleicht eine Übung irgendwie dann abbricht oder so. Also jetzt nicht so eine fertige Sache, sondern dass wir vielleicht diesen Bogen da nochmal zu spannen. Wenn es darum geht, er möchte eine Übung machen, er hat also einen Entwicklungswunsch, aber zwischendurch meldet sich sein Sicherheitsbedürfnis. Das ist doch alles komisch, was hier passiert. Die Alarmglocken bimmeln hier irgendwie immer so ein bisschen. Vielleicht sollten wir das lieber sein lassen. Dann haben wir ja gesagt, okay, auf der einen Seite wichtig zulassen, akzeptieren, dass dieses Signal da ist, weil irgendwie die Absicht dahinter, also ein gewisses Maß an Vorsicht, ist ja gesund. Ist ja wichtig. Dann brauchst du aber dort eine Hilfestellung zur Erkenntnis. Also neben dem, dass man da wirklich gucken muss, verletze ich mich da gerade irgendwie faktisch oder auch nicht. Aber sollte das nicht so sein, sondern es ist der normale Baustellenlärm, dann bräuchten wir quasi dort eine Hilfestellung, wie diese Person erkennt, dass das, wo sie hin möchte, sie möchte gesund werden, sie möchte schmerzfreier sein, dass das quasi sich in Einzelbeweisen auch im Jetzt zeigen muss. Wenn das nicht sofort passiert, macht sie die Übung falsch. Ist
Ja, und da
das
kann
so,
natürlich
ist
dann
das
wieder
richtig?
was, ja, total. Da kannst du wieder rausziehen, was wir vorhin hatten. Dieser Dialog wieder, ne? Also nimm mal an, der Schüler oder die Schülerin übt jetzt eine Übung, fühlt sich damit unwohl, ja, und sagt, oh, das tut mir irgendwie komisch weh. Dann musst du in den Dialog gehen mit jemandem, der auch das übt schon länger und eine gewisse Erfahrung hat. Das ist ja wieder diese Sache mit den verschiedenen Ebenen Erfahrung und so. Und dann ist es auch wichtig, dass wir nicht nur das Vertrauen haben, dass die Person sagt, vertraue den Prozess, ich weiß, es tut alles weh, mach einfach weiter, würde ich nicht unterschreiben nur, ne? Also in gewissem Maße Vertrauen ja, aber ich finde, wir müssen als Lehrer müssten dann sagen, einerseits, ja, ein bisschen vertrauen wir mal, aber wir müssen gleichzeitig den Schüler da abholen, wo er steht, und den Schüler anleiten, zu einer Selbstverantwortung zu kommen. Also, dass wir sagen, guck mal, das tut weh, weil da passiert das und das und das jetzt. Und wenn der Schüler das nachvollziehen kann, dann entsteht eine Selbstverantwortung. Wenn ich aber nur sage, hab einfach Vertrauen und red nicht rum, sondern mach einfach weiter, für dich wäre ich kein guter Lehrer. Aber diese Selbstverantwortung zu erzeugen, entsteht durch, wie gesagt, diesen Unterricht, der durch diese Irritation entsteht. Also wir haben ja eine Art Verunsicherung, eine Irritation, die wühlt was auf. Und dann braucht es eben wieder diesen Kontext. Und deswegen, jetzt mal völlig nerdig, wir haben ja diese Wandlungsphasen, das sind ja die Prozessphasen von Wandlung, ne? Mit denen beschreiben wir das im Grunde. Und wir haben ja, wir sagen bei unseren Wandlungsphasen immer so schön, wir haben erst so eine Ausgangsposition, das ist die Wasserwandlungsphase, ne? So eine Stabilität, Ausgangsposition, so eine Konstitutionsphase, aus der kommt das Bedürfnis nach Veränderung, was wir immer erleben. Ich kann mich hinsetzen, hinstellen, wie ich will, irgendwann will ich mich verändern. Ne, also ich verändere mich, das ist die Holzphase. Und dann bedarf es aber einer Instabilitätsphase. Das ist die Feuerphase. Und wir sagen ja mal, Felix, ne, dass wir sagen, das ist die Phase, die wir durch unser organisiertes und strukturiertes Leben am wenigsten Raum geben. Wir haben am wenigsten Zeit zum Spielen, zum instabil sein. Ne? Wir schwappen meistens von der Holzphase gleich wieder in die Metallphase. Aber diese Feuerphase, also diese Instabilitätsphase ist halt wichtig. Und das wäre genau die Phase, wo jemand verwirrt ist, durcheinander ist. Und da brauchst du den Dialog, das ist die Erdephase übrigens. Und dann kommt zu neuer Konsolidierung und zu dem Eigenempowerment, zum Verantwortungsbewusstsein. Das ist die Metallphase. Und das nährt dann wieder die Sicherheit, was dann wieder die Wasserphase. Also das wäre dieser Zyklus mal kurz so rumgenördet. Und wenn ich noch eins schnell hinterher schmeißen kann, es gibt doch diesen schönen Spruch, den wir im Unterricht immer sagen. Erst sind Berge Berge beim Üben, ne? Dann, wenn man länger übt, sind Berge plötzlich keine Berge mehr und Flüsse keine Flüsse mehr. Und wenn man länger übt, sind Berge wieder Berge und Flüsse wieder Flüsse. Ne? Den Spruch sagen wir doch öfter mal. Das ist im Grunde das, ne? Du gehst von einer stabilen Situation aus, veränderst was, es kommt zu einer Verunsicherung, alles ist anders plötzlich, alles ist destabilisiert. Und dann ist es auf einem neuen Niveau, kommt wieder zur Stabilität.
Ich glaube, da hat Bruce Lee dir ziemlich gut zugehört, weil der soll ja mal gesagt haben, dass anfangs ein Schlag nur ein Schlag ist. Dann, wenn du
Okay.
übst, ist ein Schlag nicht mehr nur ein Schlag, sondern so viel mehr. Und am
Okay.
Ende ist ein Schlag wieder nur ein Schlag.
Das habe ich noch gar
Also,
nicht gehört. Okay,
aber es ist
okay.
ja genau das. Anfangs denkt jeder, ein Schlag ist einfach so,
Ja.
wie die Faust nach vorne geht. Dann merke ich
Genau.
plötzlich, das ist auch eine Atemtechnik, das ist
Ja.
Mindset, das ist, ne, Ganzkörper, irgendwas. Also noch so viel mehr. Dann kann ich also mit einem Fußtritt plötzlich auch einen Schlag üben, quasi. So, und dann ist es so, boom, du kannst ja immer einen Schlag üben. Du übst immer einen Schlag. Und dann irgendwann denkst du, alles klar, ja, ein Schlag ist dann aber am Ende auch wieder nur ein Schlag.
Genau. Ja, das ist ja, ich glaube, da hat Bruce Lee und auch wir schöpfen da ja auch aus ganz alten Weisheiten, sage ich mal. Ne? Das ist ja im Grunde, das ist ja das Coole, das ist eigentlich ja immer dasselbe. Es ist immer die Gleichzeitigkeit von Yin und Yang. Die Gleichzeitigkeit von Sein und Nichtsein. Wir können es ja Sein und Nichtsein nennen, wir können es Trennung und Nichttrennung nennen. Wir können es aber auch, und das ist unser Thema, wir können es auch Sicherheit und Entwicklung nennen. Oder Sicherheit und Unsicherheit. Das ist ja genau das. Das heißt, im Grunde bin ich also nicht glücklich, wenn ich immer sicher wäre. Also totale ewige Sicherheit würde absoluten Stillstand bedeuten. Und es gibt ja genug, ne, also Science-Fiction-Bücher darüber, wo Leute so einen, ne, so einen Raum schaffen, so einen Staat schaffen oder eine Welt schaffen, wo alles die ganze sicher ist, und dann ist jegliche Kreativität natürlich weg. Ne? Ich könnte aber auch die totale, alles ist total in Fluss ständig, also total in Bewegung, dann gibt es natürlich keinerlei Sicherheit. Das wäre auch ein Extrem, also wäre diese Nichtsein-Seite wieder. Und da sind wir wieder bei dem, was du eigentlich vorhin schon gesagt hast. Es ist eine Balance, ne? Verhältnis von Sicherheit und Unsicherheit. Und wir haben natürlich wieder so eine Negativbesetzung von Sicherheit mit Positivbesetzung und Negativbesetzung von Unsicherheit als Negativ. Aber am Ende ist es beides notwendig. Wir sind wieder bei unserem Grundkonzept von Gleichzeitigkeit von Yin und Yang.
Also auch so ein bisschen, wir haben auch Sicherheit ein bisschen als, könnten wir auch als negativ sehen, wenn ich an Star Wars Filme denke, wo es ja darum geht, so immer die erste Ordnung und so weiter, ne? Die wollen Ordnung,
Ja,
das,
ja.
und wenn man sich anguckt, wie es auf deren Schiffen aussieht, gibt es ja da sowas wie Kreativität nicht. Das alles.
Weil das Sicherheit zu viel wird, genau.
Ja, und das ist natürlich genau das, was dann quasi auch, ich glaube, niemand findet das in seiner so dollen Darstellung auch nicht gesund.
Nee, und trotzdem habe ich eben das Phänomen, dass eben dadurch macht aber Veränderung Angst, ne? Weil jede Form von Neu. Veränderung, Andersartigkeit, natürlich immer das, was erstmal stabil da ist, ein bisschen irritiert, destabilisiert und Angst macht ein bisschen.
Und dann jede Veränderung, weil wir sind ja nun mal Wesen im Fluss, das heißt, wir können das ja gar nicht erhalten, dann tendiert man eben dazu, dann alles, was andersartig ist, quasi vielleicht eher abzulehnen oder irgendwie zu zerstören oder so. Einfach um das eigene mehr zu erhalten.
Und das Schlimme ist, wenn man das jetzt machen würde, würde das Neue weghalten, das andere wegschieben die ganze Zeit, um das eigene zu erhalten, würde durch diese Erhöhung der Stabilität die Irritation immer geringer sein müssen, um irritierend zu sein. Also reicht eine, ich sag mal so, eine Mücke, die einen Flügel schlägt, um das System schon total zu destabilisieren. Das heißt, das ist wie so ein Paradox. Also je stabiler ich etwas mache, umso anfälliger ist es für die geringste Form von Instabilität. Das ist wie so ein, deswegen sagt man ja Chinesisch, das, was ganz doll hart wird, hat dann die größte Gefahr zu zerspringen. Ne? Und deswegen sagt man, die Idealform ist weder das totale Nichtsein, also Gas, ne? Nicht die absolute Festigkeit, sondern Flüssigkeit. Deswegen hat ja, wenn du schon Bruce Lee erwähnt hast vorhin, dieser Spruch mit deinem Wasser, ne? Es gibt doch diesen, ich mag den gar nicht, den Spruch so sehr, weil er den so komisch sagt, finde ich immer. Aber der gibt ja diesen Spruch mit dem, dass man sein soll wie Wasser. Aber so sinnbildlich finde ich das schon total gut, weil weder Stein sein ist so hart, weder Luft sein ist so fluffig, sondern Wasser. Das ist so beides, ne? Das ist so das Verhältnis, so sinnbildlich. Schon
Es ist so,
cool.
du hast doch in der letzten Folge erzählt von den Wohnungen in England mit der Fenstersituation.
Ja,
So, wenn
genau.
ich mir überlege, dass alle Fenster hier, wenn die super abgedichtet sind und dann zieht's, merkt man das vielleicht sofort. Das ist
Kriegst
diese
einen Krüller.
Irritation. Genau, dann denkst
Ja.
du so, was ist hier los? Dann ist es die Haustür, die Wohnungstür, die muss abgedichtet werden. Dann ist es irgendwann das Schlüsselloch, wo vielleicht noch ein bisschen Luft durchkommt. Dann musst du das auch noch machen. Also du wirst dann quasi immer anfälliger. Konnte ich mir gerade gut vorstellen, wie das so wäre. Das heißt, wir müssen anders, also wir werden auf jeden Fall mit Irritation, mit Baustellenlärm, ich finde dieses Wort irgendwie okay,
Ja.
müssen wir lernen umzugehen, weil das ist das Leben. Und ich glaube, je öfter wir das bewusst einfach auch üben, in kleinen Dingen, wo es mich vielleicht nicht gleich in meiner existenziellen, weiß ich nicht, Grundsituation irgendwie bewegt, sondern ich gehe raus und da merke ich, ah, guck mal hier, da ist ein bisschen Baustellenlärm, da ist ein bisschen Irritation, da ist genau diese Instabilität, mit der ich jetzt einfach umgehen kann. Cool. Wenn ich losfahre und die Ampel ist rot, obwohl sie grün sein sollte, dann ist da vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes im Außen eine Baustelle. Bei uns vorm Studio ist ja jetzt schon seit 2 Jahren da so eine Baustelle und ist mal lauter, mal weniger laut. Und ich habe richtig gemerkt, dass mit dieser Art von Idee, das Baustelle dazugehört, damit etwas Neues entstehen kann. Und jeder Entwicklungswunsch ist ja, dass etwas Altes vergeht und etwas Neues entsteht. Und der Übergang, den nennen wir hier naja, Baustelle vielleicht.
Ja, und dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist trotzdem okay. Also wir können uns ja trotzdem alle Sicherheit und Ruhe wünschen. Aber ich glaube, wenn die Erkenntnis schafft, uns begreiflich zu machen, dass die wirkliche Sicherheit in der relativen Transformation besteht, also in der Verhältnis von im richtigen Maß, sind wir wieder bei der richtigen Beziehungsrichtung, im richtigen Tempo, Unsicherheit zu benutzen, um die Sicherheit, die Stabilität lebendig zu halten, dann haben wir, glaube ich, die Wirklichkeit von Sicherheit erfasst. Aber ne, das ist, glaube ich, das Ding wieder. Und das, glaube ich, braucht dann, ne, wenn wir jetzt wieder sind, was braucht das vielleicht? Es braucht halt Zeit.
Ja, auf
Ne?
jeden Fall.
Genau. Es braucht wieder diese Beziehungsfähigkeit. Ne, wenn wir zu unserem Beispiel zurückkommen, ich mache eine Übung, bin unsicher, ich muss dann irgendwie Beziehungen haben, ich muss irgendwo fragen können, mich darüber unterhalten können, mich darüber austauschen. Und ich brauche Kontext, ne? Ich muss Bedingungen erfassen können. Das erfordert vielleicht dann auch wieder den Austausch, dass ich be die Bedingungen überschauen kann, die diese Art von Stabilitätsrelation und auch Veränderungsdynamik dann ausmachen, damit ich sozusagen, ich habe keine volle Kontrolle, ne, aber dass ich immer wieder auch das, was wir uns wünschen, Kontrolle zu haben, im gewissen Maße, so auf Augenhöhe mit der Nichtkontrolle, dass wir das dann auch wieder hinkriegen, ne? Also diese Verhältnismäßigkeit wieder.
Ja.
Dann, glaube ich, kann man damit arbeiten, dass man sagt, okay, Sicherheit ist nicht einfach, ich schreibe es jetzt so fest, wie es gut ist und so lasse ich es für immer, sondern diese Veränderung zuzulassen. Und ich kann immer gucken, was das mit mir macht. Wie du vorhin gesagt hast, diesem Beispiel, es passiert was, was verunsichert mich, dann kann ich natürlich mich zurückziehen auf meine sichere Position oder ich kann es versuchen wegzuhalten, das Unsichere, aber ich kann ja doch immer gucken, was macht das sinnvoll mit meiner Stabilität? Wie kann sich dadurch meine Stabilität in eine neue, sinnvolle Konstellation wandeln? Die Frage würde ich mir dann mal gerne stellen. Ich habe jetzt auch gerade wieder so eine Situation, wo was aufregend ist. Und dann frage ich mich, was kann mir das, was gibt mir das, um meine Konstellation zu transformieren, dass es wieder gut ist so. Und das ist immer wichtig, glaube ich.
Mein Papa hat mir mal den Spruch auch in so einer irgendwie persönlichen Mini-Krise, hat er mich gefragt, was wäre, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist für dieses Problem? So,
Ja.
das fand ich irgendwie, also ist auch so hängen geblieben, weil das irgendwie total gut passt. Das hat ja quasi so dieses Potenzial dafür, dass es da einen Sinn gibt. Ja, alles hat irgendwie so einen Sinn und ich glaube, das würde ich noch gerne ergänzen. Ich glaube, du hast es auch zwischen den Zeilen schon so mit gesagt, dass ich, wenn ich diese Zeit, ich habe die Möglichkeit, das in Beziehung bringen, ich habe den Überblick über den Kontext oder ich sehe den Kontext, ne, was ja auch so ein bisschen ist, womit vergleiche ich mich dann eigentlich so, ne, real oder auch vielleicht so ein bisschen zu sehr digital. Aber dann brauche ich natürlich auch diese Sinnhaftigkeit in dem, genau das, was wir eigentlich die ganze Zeit sagen, ich muss eine Art von Erkenntnis haben, ich brauche Sicherheit, aber ich brauche auch Unsicherheit, ich brauche auch Entwicklung. Also ich brauche das beides halt. Ich brauche die Sinnhaftigkeit, warum mache ich diesen Schritt, dieser Übung. Ne? Das heißt, ich habe eine Notwendigkeit, ich habe vielleicht Schmerz. Ich habe eine Vision, ich habe also ein Ziel, da soll es mich hinbringen. Und mit dem, was wir auch gesagt haben, wäre es natürlich toll, wenn ich das eben nicht nur im Ziel erst erreichen kann, sondern eben auch dann, wenn ich es tue.
Das können wir üben, ne? Das ist eine Übungssache, die wir alle machen können, dass wir bei diesen ganzen Aufgaben, die wir haben, die alle irgendwie auch Ziele haben. Und natürlich wissen wir, dass das auch so Teilziele sind, dass dann neue kommen, das ist uns allen schon klar. Aber dass wir immer gucken, wie können wir dieses Ziel, das wir jetzt angehen, diesen ersten Schritt, wie können wir diesen Schritt mit dieser Position, die das ergibt, in eine Beziehung setzen? Wenn wir das gucken, das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Und du hast gesagt, das sinnvoll machen, ne? Dieses sinnvoll machen einer Krise. Eine große Kraft ist ja auch, es ist schwer, natürlich, ne? Also völlig, ich will das nicht vereinfachen, aber trotzdem, wir haben da eine gewisse Ermächtigung. Also wir haben auch die Möglichkeit, die gewisse Ermächtigung, diese Sinnhaftigkeit auch zu wählen. Das geht nicht immer gleich, Zeit, ne? Es geht nicht immer alleine, Dialog. Es geht nicht immer einfach, Kontext, aber es ist da irgendwie, dass wir diese Sinnhaftigkeit erzeugen. Ne? Nicht im Sinne von, wir was schön reden, sondern im Sinne von, diese Wirklichkeit der Beziehung herzustellen.
Ich glaube auch, das ist das größte Vertrauen auch für in die Zukunft. Du hast gerade das Wort Ermächtigung genommen. Es ist ja so ein Mainstream-Wort, gerade Selbstwirksamkeit. Ne? Das sozusagen, wenn ich erlebe, also ist ja quasi das größte Investment in meine Zukunft, dass wenn ich selber genau diese Maßhaftigkeit in meiner Entwicklung sehe, dann kann ich also Situationen verändern, bewusst. Und wenn ich da dann gucke, egal ob das ein familiär, ob das finanziell, ob das, weißt du was, gesundheitlich, wenn, je nachdem, wo dort quasi der Anstoß vielleicht auch ein Stück weit von gefühlt außerhalb kommt, ich habe einfach erlernt und ich habe das Vertrauen, ich kann selbst etwas an dieser Situation ändern. Und ich kenne auch die möglichen Hindernisse, Irritationen, Unsicherheiten auf diesem Weg. Und ich glaube, wenn ich da, wenn ich das so sehe, dass man, also es bringt jetzt was, es bringt für mein gewünschtes Ziel was, aber auch für alle anderen Notwendigkeiten, die dann auch noch folgen können. Ich glaube, das bringt mich in eine ermächtigte, also in eine richtig gute Position einfach, um dem begegnen zu können.
Und das ohne, dass ich dann denke, ich bin dann mächtiger als andere. Das ist uns ja auch mal wichtig, dass wir das sagen. Ne? Das ist, aber ich bin aber eben auch nicht ohnmächtiger. Mir geht es immer wieder um diese Augenhöhe. Ne? Also wir haben einen Einfluss, auch wenn wir nicht mehr haben, ne? Sondern wir haben einen Einfluss. Und der hat aber eine Art Augenhöhe mit dem Rest. Und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, ne? Dass man da sich nicht verhackelt.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich stimme dem zu, dass wir nicht mächtiger sind als andere. Aber ich muss sagen, dass einige Leute ihre Mächtigkeit einfach dann nicht erkennen und deshalb denken, dass andere Leute ihr Leben irgendwie mehr auf die Reihe kriegen. Ja. Und ich glaube, diesen Eigenanteil darf man nicht unterschätzen, weil ich glaube, wir dürfen uns, also viele Leute geben ja so gerne Verantwortung ab oder lassen quasi so ein bisschen dieses Sicherheitsnetz durch, ne, Gesundheitswesen, durch Heizung, Lieferdienst und so weiter, die nutzen ihr Potenzial ja nicht aus. Ich glaube aber, dass das nicht die Normalität ist, sondern die Normalität ist, dass ich wirklich eigentlich alle meine Lebensanknüpfpunkte bewusst auch irgendwie mal früher oder später so erkenne und damit arbeite. Und ich glaube, aus Normalo-Sicht ist das schon super mächtig. Aber im Realen ist es eben genauso ermächtigend, was ich tue, aber auch das, was eben der Kontext mit sich bringt.
Ja, genau. Und deswegen sind beide wieder, wie bei allem, was wir immer sagen, beide Extremausweicher sind disharmonisch. Ne? Also wenn ich mich unterermächtige, wenn ich denke, ich habe ja gar keine Macht, ich bin ja nur so ein Zahnrädchen oder so, ist eigentlich eine disharmonische Position. Aber auch zu sagen, ich bin mächtiger als alle anderen, ne? Und das steht mir zu, ist auch eigentlich eine disharmonische Position. Und diese Augenhöhe zu erkennen, das hat die größte Selbstwertschätzung mit der größten Annahme, Wertschätzung des anderen. Ne? Das ist, glaube ich, nötig. Dann entsteht, glaube ich, der Art von qualitativen Dialog, der am besten sein kann.
Ich glaube, also mich persönlich motiviert das jetzt gerade schon wieder.
Ja, mich auch. Wirklich. Nee, es ist wirklich schön. Ich finde das auch gut. Wir haben jetzt ja unsere erste Folge jetzt im neuen Jahr und es ist ja auch kalt gerade und Schnee und alles ist ne? Und ich finde gut, wenn ich mag das, so eine Startposition zu haben, die auch ein bisschen motivierend ist, in dem Sinne, dass man, ich mag jetzt gerne lieber meine Probleme mir annehmen als noch vor unserem Gespräch.
Ja, bei uns ist auch viel Krankheit gerade irgendwie unterwegs, sowohl bei uns als auch in den Kursen irgendwie. Und es ist, glaube ich, schön, wenn man dort erstmal bei sich selber anfängt, aber dann auch mit dieses Vertrauen auch irgendwie dann ausstrahlen kann. Ich glaube, wenn man sich da gegenseitig bereichert, werden alle wieder stärker so ein bisschen.
Genau, das ist der Punkt, ja. Ja, genau. Was machst denn du so demnächst, Felix?
Demnächst. Wir fangen ja gerade mit der Qigong-Kursleiterausbildung an. Hatten wir jetzt schon den ersten Termin und da freue ich mich richtig drauf. Sind wir echt ein paar Leute zusammengekommen. Freue ich mich. Aber das, was so der nächste große Veranstaltungspunkt ist, ist das Kung-Fu-Camp wieder im Ende März, 28.03. bis 2.04. Das ist quasi vor Ostern, also bis einschließlich grünen Donnerstag, sodass man dann frisch zu Ostern wieder nach Hause kann. Das machen wir in Pripyat Und das Motto ist diesmal im Zeichen des Leoparden. Wir gehen ja die fünf Wandlungsphasen durch und angedockt an so ein bisschen an die Tiere, die wir ja bei uns haben. Und dieses Jahr ist der Leopard. Die Form ist ja auch quasi im Entstehen, beziehungsweise ist die dann dafür fertig. Das ist also dort Premiere. Da freue ich mich
Ach,
auch schon sehr.
schön. Ach, schön, ja,
Ist cool.
toll. Naja,
Ja.
da kann man sich ja bestimmt noch ein bisschen anmelden, weil das ja noch eine Weile hin, ne? Ja, kann man sich das noch gut
Ja,
in den
genau,
Kalender
Frühbucher.
eintragen?
Es gibt auch eine Frühbucher-Option, wenn man da nochmal gucken möchte. Das ist jetzt bis Ende Januar. Kann man noch so ein bisschen günstiger mitmachen.
Cool.
Andreas, was ist bei dir
Schön.
los?
Naja, wir haben jetzt, ich habe das, glaube ich, von der Folge davor auch schon gesagt, aber das wirklich das nächste, was jetzt ansteht, was größer ist, ist tatsächlich unser Paarwochenende. Am 30. Januar, Freitagabend, geht das los, geht bis Sonntag, also vom 30. bis zum 1. Februar. Und wir haben uns da so ein Thema rausgesucht, was uns schon wirklich lange auf der Dings liegt, weil wir wollen ein Seminar machen, wo also nur Paare kommen und wo wir nicht einfach so theoretisch nur so diskutieren wollen, aber auch, ne, es geht ja wieder um Paarqualität, also Paarbeziehungsfähigkeiten auf lange Sicht, dass man also Paarbeziehungen lange gut machen kann auf verschiedene Weise. Und gibt es also verschiedene Themenblöcke in dem Thema, aber was mich besonders reizt, dass wir da auch mal was machen wollen zum Thema, wie gehe ich auch um miteinander, auch hinsichtlich Sexualität. Was kann sich entwickeln? Was kann man mit langfristigen Beziehungen machen? Also auch so spielerische Aspekte wollen wir machen, Kontaktaspekte. Also es wird sehr spannend, und ich hatte schon, und Maria auch, wir hatten wirklich lange Lust, das Thema mal anzugehen und haben jetzt da eine Art Konzept entwickelt, was man da gut machen kann. Ich bin da super gespannt drauf, wie das ankommt und wie wir das machen. Ja. Also
Bin
das
auch
ist, wie
sehr
gesagt,
gespannt.
ja, ich
Vielleicht
auch.
berichtest du dann in der nächsten Folge einfach mal so, oder in einer der nächsten.
Nein, nein, müsste dann danach sein, irgendwie, ja, genau. Aber ich, also wie gesagt, ne, wer da noch Interesse hat, kann uns gerne ansprechen. Wir nehmen halt erstmal dann nur Paare und wir haben auch schon einige Paare dafür zusammen. Aber ich glaube, es gibt noch so zwei Plätze, also zwei Paarplätze. Und da kann man sich gerne auch noch bewerben bei uns. Schön, dann hab vielen Dank, Felix.
Ja, hat sehr viel Spaß
Und
gemacht.
danke an alle unsere Zuhörer und freue mich auf unser nächstes Gespräch und sage Tschüss und bis bald.
Bis bald.